Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im ersten Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4a. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Gott tut viel Gutes. Es gibt Regen und fruchtbare Zeiten. Er schenkt das Leben. Doch mitten in allem Wohltun Gottes verfolgt er auch ein Ziel. Das kann, will und wird er auch erreichen. Auch wenn sich die Ziele des so anders tickenden Menschen und des guten Gottes zwar immer wieder kreuzen, aber eher nicht übereinstimmen. Der Josef aus Ägypten brachte es einmal auf den Punkt. Er sagte: Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es, gut zu machen, um zu erreichen, was jetzt vorliegt, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Da sind gleich zwei unterschiedliche Akteure am Werk: der, man traut sich ja kaum zu sagen, der böse Mensch. Wir sagen es deswegen nicht so gerne, weil wir selber zu dieser Spezies gehören, und der gute Gott. Zwei mit völlig unterschiedlichen Zielen, aber Gott kommt zum Ziel. Diese Erfahrung finden wir auch in der Pfingstpredigt des Petrus wieder, als er verkündigt: Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Da sind wieder die beiden gleichen unterschiedlichen Akteure am Werk, der böse Mensch und der gute Gott, mit völlig unterschiedlichen Zielen. Aber Gott kommt zum Ziel. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. In der Abrahamsgeschichte vernehmen wir, wie Gott Länder und Völker links liegen lässt und sich mit seiner Wärme und Kraft auf einen Menschen und seine Familie konzentriert: Abraham. Abraham und seine Nachkommen. Ihm, Abraham, galt Gottes Treue. Ihn begann er zu segnen. Und hierin liegt auch das geschichtliche Vorrecht Israels. Ja, einerseits stimmt es darum, das Heil kommt von den Juden, und andererseits stimmt es auch, das Heil zieht hin zu allen Völkerstämmen der Erde. Abrahams Segen war kein Privat- und kein Familiensegen. Für Erwählte ist das Privatleben streng genommen eigentlich zu Ende. Für Erwählte ist das Privatleben streng genommen vorbei. Die Erwählung findet am Ende der Bibel in der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 3, ihr Ziel, wo es heißt: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, also Völker, richtig, sein, und er selbst, der Gott mit ihnen, der wird ihr Gott sein. Gottes Ziel sind die Völker. Auch wenn er mit Abraham angefangen hat, sein Ziel sind die Völker. Wer mit dem Tortenheber das erste Stück Torte aus einer Torte heraushebt und es auf den Teller seines Gastes legt, alternativ natürlich auch auf den eigenen Teller, der löst es heraus aus der Torte. Und so löste Gott Abraham aus all seinen Bindungen, raus aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, raus aus deinem Vaterhaus. Es geht um Abraham. Wer war Abraham? Abraham war ein begüterter Scheich, der vor rund 4000 Jahren im vorderen Orient lebte. Er stammte aus einer Sippe von Halbnomaden in der Gegend der Stadt Ur im Süden des heutigen Iraks. Als Viehzüchter waren Abraham und seine Gruppe immer wieder einmal unterwegs, um die Weideplätze zu wechseln. Schließlich gelangte dieser umherziehende Aramäer flussaufwärts nach Haran, heute im syrisch-türkischen Grenzgebiet liegend. Die beiden Städte Ur und Haran wurden inzwischen ausgegraben und genau erforscht. Ergebnis? Es handelte sich um bedeutende Wallfahrtsstätten für den Mondgott Sin, und deswegen wurde später zum Volk Israel gesagt, eure Väter lebten ja vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und dienten anderen Göttern. Bis zu seiner Berufung steckte Abraham also tief im Heidentum. Ohne Frage gibt es vorbildliche Heiden. Aber Abraham erscheint uns nicht als ein besonders vorzüglicher und vorbildlicher Mensch. Lesen wir weiter, merken wir, die Bibel vertuscht nichts. Abraham war ein Durchschnittsmensch seiner Zeit. Er war anfällig für Zweifel, für Angst ums Überleben, für Halbwahrheiten und auch gelegentlich für unwürdige Machenschaften. Wen erwählt Gott? Wenn wir die Wahl haben, uns für einen Kandidaten zu entscheiden, dann wählen wir denjenigen, der für diese bestimmte Aufgabe sich selbst von seiner Art besonders empfiehlt. Gott aber wählt sich nach unserem Empfinden Menschen ohne jeden erkennbaren Grund. Aber Gott sagt, und das müssen wir aushalten, ich will. Gottes Erwählung ist in seinem Willen begründet. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Erwählung liegt in Gottes Willen und Erbarmen. Dass ein Kind den kaputten Teddy Brumm zu seinem Lieblingskuscheltier erwählt, das muss kein Mensch verstehen. Und die Erwählung Gottes können wir auch nicht verstehen. Und die kann sich keiner verdienen. Erwählung ist allein Gottes Sache und in seinem Erbarmen begründet. Das Kind mit dem kaputten Teddy Brumm kommt vielleicht im Schlafanzug mit dem Teddy unterm Arm ins Wohnzimmer, um den Eltern und den dort noch weilenden Gästen gute Nacht zu sagen, und schämt sich dieser seiner Wahl nicht, seines Teddys. Und so schämt sich Gott auch nicht, wenn er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt wird. Gott schämt sich nicht mit solchen, sagen wir ruhig mal mit solchen Strolchen, in einem Zusammenhang genannt zu werden. Er verleugnet nicht seine Wahl. Die Erwählten ihrerseits hatten nichts, worauf sie hätten stolz sein können. Sie hatten keinen Grund dazu, anderen gegenüber überheblich zu sein. Da zog Abraham aus. Er glaubte Gott. Er machte sich fest an dem, was ihm gesagt worden ist. Ja, er machte sich fest an Gott selbst. Er hat gegen alle Hoffnungen geglaubt, dass er der Vater vieler Völker werden würde. Und das bekommen wir gar nicht zusammen, denn er war sich bewusst, dass er kein Kind mehr zeugen würde, dachte er mindestens. Und auch seine Frau Sarah würde kein Kind mehr gebären können. Aber Abraham gab dadurch Gott die Ehre, dass er davon überzeugt war, dass Gott die Macht besitzt, das zu tun, was er verheißen hat. Glaube ist ein Festhalten an dem, was man nicht sieht. Ein Festhalten an dem, was nur in der Hoffnung existiert und kaum das. Kaum, dass man das vielleicht noch hofft. Und diesen Glauben rechnete Gott Abraham zur Gerechtigkeit. So sind Menschen Gott recht. Als ob Gott sagt, mit Menschen, die mich ernst nehmen und meine Zusagen ernst nehmen, mit denen kann ich etwas anfangen. Wie ist das mit uns? Was verbindet uns mit Abraham? Blutsverwandtschaft ist es nicht. Aber Abraham machte Erfahrungen, die auch unsere Erfahrung werden sollen. Seine Erwählung geschah erst im hohen Alter. Was sagt uns das, die wir selbst nicht mehr jung sind? Also mal die Älteren unter uns angesprochen. Bei allem Zuspruch und aller gut gemeinten Ermunterung, bei uns ist das schon mancher Zug abgefahren. Wenn wir den Bahnsteig erreicht haben, schnauf, schnauf, schnuff, schnuff, gerade so, dann sehen wir doch vielleicht nur noch seine Schlussleuchten, also die des Zuges. Echt abgefahren. Vielleicht haben wir ja nur noch 5% unseres Lebens vor uns. Aber ist das nichts? Haben wir deswegen nur einen 5% Herrn? Immer schenkt er sich uns ganz. Und wenn er sagt, los, raus aus deinem Trott, raus aus dem Üblichen, so wie du es gewohnt bist, tu, was ich dir zeigen will. Wie sagte mir gestern jemand bei der Hochzeit, auf der ja einige von uns waren, mehr als ich dachte, dass sie heute hier sind, der sagte, träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. Hier würden wir etwas verfeinern, wage, was Gott mit dir vorhat. Er sagt, ich bin mit dir, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Wenn diese Stimme da ist, dann wollen wir im Glauben gehen, egal wie zerknittert und wie verwittert wir schon sind. Wenn wir im Glauben gehen, sind wir für Gott die Richtigen. Den Rest, den schafft Gott schon allein. Auch mit einem alten Körper kann man an jedem Morgen neu sein wie ein Adler. Das war jetzt mehr für die Älteren, aber jetzt auch etwas für die Jüngeren. An Abraham sieht man, dass das Erwähltsein nicht immer schön ist. Wir fühlen uns gern in einer großen Masse sicher, tummeln uns gern unter Hunderten oder Tausenden, aber die Zugehörigkeit zu dem kleinen Haufen macht uns dagegen unsicher. Da können Fragen aufkommen wie diese: Warum tut Gott nicht mehr für seine Sache? Warum tut Gott auch nicht mehr Leute zusammen? Haben wir wenigen uns vielleicht doch geirrt an dem, was wir da glauben? Wo ist denn Gott? Ist er überhaupt da? Hat es überhaupt einen Sinn, Gott zu vertrauen und weiterzumachen? Und noch etwas. Wenn Gott schon eine kleine Auswahl erwählt, warum denn nicht wenigstens attraktivere Menschen? Paulus sagt das ganz nüchtern. Er sagt zur Gemeinde in Korinth, schaut euch doch an, Brüder, wen hat Gott denn da berufen? Kaum einer ist von euch ist ein gebildeter und einflussreicher oder angesehener Mann. Gott hat vielmehr die Schlichten und die Machtlosen ausgesucht, die Geringen und die Verachteten, die nichts gelten. Wir hätten sicherlich andere erwählt. Vielleicht hätten wir ja nicht einmal uns selbst erwählt. Für Abraham wurde es manchmal furchtbar schwer, sich zwischen so einer einsamen Wahrheit und einer bisweilen auch erdrückenden Mehrheit zu entscheiden. Aber er entschied sich und er zog das durch. Und daraus entstand ein unermesslicher Segen. Auf diese Weise entstehen die wirklich großen Dinge. Es zeigt sich die Wahrheit des Satzes, der von Kaiser Wilhelm II. Stammen soll. Das würde er vermuten, der stammt von Bismarck, aber der wird wahrscheinlich hat Bismarck ihm den ins Ohr geflüstert. Ein Mann mit Gott ist immer die Majorität, immer die Mehrheit. Heutiger Sprache etwas mehr angepasst, aber nicht völlig. Ein Mensch mit Gott hat immer die Mehrheit. Da kann man zu einer kleinen Gruppe gehören wie Abraham, aber mit Gott ist man immer eine Mehrheit. Schließlich sehen wir an Abraham, wie ein gesegnetes Leben praktisch aussieht. Er ist ja nicht umhergelaufen und hat allen möglichen Leuten mit großer Gebärde die Hände aufgelegt und feierlich gesprochen, ich segne dich. Solch ein Segnender, der Segenshandlungen austeilt, war er nicht und sollte er auch gar nicht sein. Gott hatte gesagt, ich will dich segnen und du sollst, wie heißt es weiter? Wie? Ja. Hat hier noch eine kleine Irreführung da eingebaut. Du sollst ein Segnender sein. Nein, du sollst ein Segen sein. Und das geht weit über die bewusste Handlung hinaus und bedeutet, mit dem ganzen Dasein von Gott umfasst zu sein, weithin sogar ohne eigenes Wissen, dass man ein Segen ist. Abraham hat die Völkerstämme nicht gekannt, für die er ein Segen wurde, wenn wir es mal auch in die Zeit hineindenken, über die Tausenden von Jahren. So sind auch wir ungeahnt für Gott verwendbar bis in die tausendste Generation. Wir werden einmal staunen und lachen, dass Gott uns persönlich gebrauchen konnte. Glaubt ihr das? Naja, werden wir sehen. Aufgrund einer solchen Vision können wir heute schon in das Bekenntnis einstimmen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen, denn in ihm hat er uns erwählt. Amen.